Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Analoge Musik in einem digitalen Magazin. Am Mikrofon begrüßt Sie erstmal zu Breitband hier im Deutschlandradio Kultur. Markus Heidmeier, Martin Riesel, unser Experte für Netzmusik. Ja. Du hast analoge Musik mitgebracht. Du musst es, glaube ich, ganz kurz erklären.
Ja, genau. Heute wollen wir mal was anderes ausprobieren. Und zwar haben wir einmal einen jungen Nachwuchsmusiker mitgebracht, der auch live hier in der Sendung spielt. Er hat eine eigene CD im Selbstverlag sozusagen rausgebracht und vertreibt die auch übers Netz. Marc Roos heißt er.
Genau, mit ihm werden wir sprechen über CC-Musik und alles andere. Aber vorher ein Blick auf unsere Themen. Leistungsschutzrecht, ein Begriff von ganz eigener Erotik, das ist heute unser Schwerpunkt. Dann Facebook als Theaterstück, wir porträtieren den Regisseur Whit Lovelin und Help Me Investigate, digitaler Lokaljournalismus, das ist unsere Besprechung. Und natürlich jede Menge digitale Netzmusik und die hat Martin.
Und zwar ein erster Titel von der CD von Marc Roos, die heißt Through a Hurricane of Frequencies und hier ist der erste Titel davon, What Do You Want?
So, wie Sie hören, bin ich jetzt gerade mal hier live ins Netz gegangen und habe einen News-Aggregator aufgerufen. Ich habe mich einfachheitshalber für den bekanntesten entschieden, Google News. Google News ist so eine Maschine, die uns Nachrichten aus dem Netz sucht, wenn man Begriffe eingibt. Ich gebe jetzt mal ein, digitale Revolution, nicht besonders originell, aber immerhin, und bekomme ein Ergebnis von etwa 10, 15 Artikeln, die hier angeteasert werden. Ich kriege immer die Überschrift und dann eben kurz einen Satz zu den Artikeln, beispielsweise hier Mord in Manila, Tagesspiegel, in keinem asiatischen Land ist die digitale Revolution von Filmemachern und so weiter und so fort. Oder weiter unten Handelsblatt, keine Angst vor der Piratenpartei. Klicke ich auf diesen Link, komme ich direkt zur Zeitung. Die Zeitungsmacher und Verleger nennen das Enteignung oder Content-Klau. Und fordern für ihre Angebote ein Leistungsschutzrecht. Was das genau sein soll, wollen wir gleich im Gespräch klären mit einem Vertreter der Verleger. Vorher versucht es Michael Mayer am Beispiel der Zeitungen.
Das Urheberrecht ist wohl jedem bekannt. Es schützt alle kreativen Werke und gilt bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder des Komponisten. Aber welche Rolle spielt nun das Leistungsschutzrecht?
Das Leistungsschutzrecht baut auf diesem Werk auf.
Erklärt Andreas Böhm, Anwalt für Medien- und Urheberrecht in Berlin.
Es dient also einem bereits vorhandenen Werk, das dann in einer speziellen Art und Weise ausgestaltet wird. Wenn man vielleicht ein Beispiel nimmt, wir haben ein Musikstück und das kann dann in ein Leistungsschutzrecht insoweit übergehen, dass ein ausführender Künstler etwa das Lied singt oder ein Orchester das Musikstück aufführt. Ein weiteres Leistungsschutzrecht wäre der Tonträgerhersteller, der daraus eine CD macht oder auch ein Sendeunternehmen, das dann über eine Radio- oder Fernsehsendung dieses Musikstück der Öffentlichkeit zuführt.
Mit anderen Worten, das Leistungsschutzrecht dient oft nicht dem einzelnen Autoren oder Komponisten, sondern eher großen Unternehmen, wie etwa den Verlagen. Das entsprechende Gesetz zum Leistungsschutzrecht umfasst 8 bis 9 verschiedene Kunstgattungen. Nun wollen die Zeitungsverlage auch unter dieses Gesetz fallen. Das sei im Prinzip schon möglich, meint Andreas Böhm. Man sollte sich diesen Schritt allerdings gut überlegen.
Wenn man das mal ganz allgemein betrachtet, ist ein Leistungsschutzrecht aus Sicht des Verlagers natürlich immer sinnvoll, weil es ihm bestimmte Möglichkeiten gibt, weitere Einnahmen zu erzielen. Allerdings denke ich, sollte man es nicht alleine aus der Verlagsperspektive sehen, sondern aus einer gesamtgesellschaftlichen Richtung. Und da ist es dann eben durchaus zu überlegen, ob das in die heutige Zeit passt, ob gerade auch im Internetzeitalter solche Leistungsschutzrechte, wie sie dort angestrebt werden, praktikabel sind und dann tatsächlich in ein Gesetz münden sollten.
Denn, so Böhm, ein solches Gesetz könnte bedeuten, dass auch jeder Blogger, der einen Artikel auf seine Seite übernimmt, Geld zahlen müsste. Wenn ein ganz strenges Gesetz greifen würde, könnten Suchmaschinen wie Google von den Angeboten der Verlage abgeschnitten werden. Dass es so kommt, hält Böhm aber eher für unwahrscheinlich.
Es ist aber sehr wohl vorstellbar, dass man da für einen sehr kurzen Zeitraum, im Gespräch ist eine 24-stündige Exklusivberechtigung, wo keine Links gesetzt werden dürfen. Da kann man dann drüber nachdenken. Leistungsschutzrechte, die in so eine etwas abgeschwächte Richtung gehen würden, würden möglicherweise Sinn machen.
Doch dann könnten die Verlage Google auch ganz von ihren Seiten abklemmen.
Ja, Google ganz von ihren Seiten abklemmen. Das ist ja technisch sehr einfach machbar. Diese kleinen Applikationen heißen dann Robots Exclusion Protocol als Beispiel oder ein schlichter No-Follow-Befehl in den sogenannten Metatext. Das sind diese unsichtbaren Beschreibungen von Internetseiten, in denen die Suchmaschinen suchen. Herr Dr. Fiedler, warum machen das die Zeitschriften und Zeitungen nicht eigentlich? Einfach Google aussperren.
Einfach Google aussperren würde ja die Verlage auch abschneiden von einem Verteildienst, der praktisch schon zu einer wichtigen Infrastrukturvoraussetzung für den publizistisch erfolgreichen Betrieb einer Online-Zeitung geworden ist. Das ist also keinesfalls so einfach.
Aber wäre das für so einen Verteildienst nicht eigentlich auch denkbar, dass der sagt, passt mal auf, liebe Zeitung, ich führe euch hier bis zu 50% eurer User im Netz zu, ich will von euch dafür, sagen wir mal, 500 € haben pro Monat?
Das dreht, glauben wir, die realen Verhältnisse um. Im Moment ist es ja so, dass die Verlage die sehr teuren journalistischen Inhalte für die Suchmaschinen zur Verfügung stellen, beziehungsweise Google sie sich nimmt und Google sie vermarktet. Google kauft in Anführungszeichen diese Inhalte für 0 € ein und verkauft sie in Anführungszeichen, indem sie sie über die Werbung auf den Suchseiten verwerten. Und wir haben das Gefühl, dass hier ein ungleiches Verhältnis besteht. Das sind keine fairen und gleichen Bedingungen. Es müsste eher ein größerer Anteil des Revenues aus der Werbevermarktung auf den Suchseiten auch an die Verlage gehen.
Wir sprechen mit Dr. Christoph Fiedler. Er ist Rechtsanwalt und tätig für den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Also, Ihr Haus fordert mit dem Verband der Deutschen Zeitungsverleger ein Leistungsschutzrecht. Vielleicht erklären Sie uns mal noch mal in 2 Sätzen, was dieses Leistungsschutzrecht eigentlich leisten soll.
Was soll das RAI leisten? Das Leistungsschutzrecht für die Presse soll eine systematische Lücke im Urheberrecht schließen. Die Presse verlangt nur eine Gleichstellung mit Rundfunkunternehmen, Musik, Industrie und Filmproduzenten, die ebenfalls in Kommunikationsprodukte investieren.
Was heißt das ganz konkret? Ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben einen Netzautor, nennen wir ihn einfach Netzautor, der hat eine Seite, die heißt netzautor.de. Dort schreibt er einen Artikel, Thema ist die Forderung von Burda eben nach einem Leistungsschutzrecht und der zitiert einen Satz, in dem Burda sagt, wir werden schleichend enteignet und verlinkt diesen Satz auf den Artikel von Herrn Burda in der Frankfurter Allgemeinen. Wäre das nach dem Leistungsschutzrecht, so wie Sie es fordern, dann nicht mehr möglich?
Das kann ich mir in keiner Weise vorstellen. Also ein Zitat ist im Rahmen des Zitatrechts selbstverständlich möglich. Es handelt sich ja hier um eine eigenständige journalistische Leistung, die im zulässigen Rahmen offenbar ein Zitat übernimmt. Und auch für diesen Link sehe ich keine Schwierigkeiten. Ich will aber doch noch mal ganz kurz ausführen, wieso wir dieses Leistungsschutzrecht dringend brauchen. Die Presse ist nach wie vor publizistisch äußerst erfolgreich, aber es gibt ein Finanzierungsproblem. Denn die redaktionellen Presseinhalte ergeben online nur diese lousy Pennies, von denen Hubert Bodda sprach. Die Online-Leserreichweite erbringt ungefähr 1/10 der Papierreichweite. Und wenn nun der Anteil der zumeist defizitären Online-Reichweite steigt, dann sehen Sie den Kern des Problems. Die Quersubventionierung der Online-Reichweite durch die Papierreichweite der Presse kann auf Dauer nicht gut gehen. Und die Verbesserung der Erlössituation der Online-Presse ist nicht nur im Interesse der Verleger, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse dringend notwendig. Denn wenn wir es nicht machen, dann haben wir irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, die Presse in dieser Form, wie sie heute haben, zu erhalten.
Ich sehe Ihre Not, ich sehe die Not der Zeitschriften, die Not der Zeitungen. Es gibt kaum tragfähige Online-Geschäftsmodelle, aber immerhin werden Ihnen ja die Hälfte der User über Portale wie Google zugeführt. Warum jetzt sozusagen mit denen in den Konflikt eintreten? Die helfen Ihnen doch eigentlich, User zu finden im Netz.
Naja,
das man weiß ja, dass dezentrale Angebote sozusagen heute extrem wichtig sind. Auch ihre Häuser gehen ja auch größtenteils auf diese Angebote ein. Ich erinnere an Channels auf YouTube, an Facebook-Accounts, die alle kostenfrei von den neuen Medien bereitgestellt werden.
Die Frage ist nicht, dass es gut ist, wenn es Suchmaschinen gibt, die auch Leser oder Suchende auf die Seiten der Verlage führen, sondern die Frage ist, wie dieser Vorgang monetarisiert wird und wer welchen Anteil daraus erhält. Und wenn derjenige, der die bloße Vermittlung macht, die im Vergleich zu dem teuren journalistischen Inhalt sehr viel weniger kostet, wenn der den Löwenanteil aus den Erlösen daraus zieht, dann ist das ein Problem. Und hier, man kann es eigentlich so formulieren, dass dann die Suchmaschine aus den Erlösen finanziert wird, die eigentlich die Verlage brauchen, um die Presse weiter zu erhalten.
Okay, um es nochmal zu konkretisieren, auch für unsere Hörer, wir hatten jetzt das Beispiel des einfachen Netzautors, der eine einfache Seite betreibt. Nehmen wir das Beispiel eines Nachrichtenaggregators wie Google News. Wie würde das konkret aussehen? Also Google News gibt mir bei Nachfrage eines Begriffs, sagen wir Reform der Krankenkassen beispielsweise, eine Liste aus mit 10, 15, 20 News aus verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, Zeit, Fokus, Spiegel, was auch immer. Jetzt würde dieses Leistungsschutzrecht greifen und dann hätte Google die Wahl, ich will das veröffentlichen oder nicht. Ich will dafür was abführen an das jeweilige Zeitungshaus. Ich will jetzt Spiegel für diesen Artikel in den ersten 24 Stunden einen Anteil von 30% der Erlöse geben. Ja, stellen wir uns das mal vor. Das würde doch bedeuten, um einen Schritt weiter zu gehen, wenn auf Ihrer Seite die Reihen nicht geschlossen sind und einer nur ausschert und der Fokus sagt, pass mal auf, Herrschaften, wir bieten das alles weiterhin kostenfrei an, ist doch diese Phalanx gebrochen oder nicht?
Es gibt keinen Zwang zur Nutzung von eingeräumten Urheberrechten oder verwandten Leistungsschutzrechten. Das ist völlig klar. Sie skizzieren natürlich auch schon eine sehr konkrete Ausformung und Umsetzungsform eines Leistungsschutzrechts, die so in dieser Form gar nicht zwingend ist.
Aber wie wollen Sie es machen?
Das Leistungsschutzrecht bedeutet zunächst einmal nur, dass nicht nur der einzelne Artikel mit dem abgetretenen Urheberrecht des Autors geschützt ist, sondern dass der Verlag auch an der Presse auf Papier und online ein eigenes Recht hat. Und die Ausgestaltung im Detail wird untersucht und wird diskutiert. Und wie man die genau macht, das kann man bislang noch nicht absehen.
Wir haben ja doch mit einer sehr kontroversen Diskussion hier Berührung. Es wird davon gesprochen, dass es eine schleichende Enteignung gäbe. Herr Jakobs von der Süddeutschen Zeitung spricht davon, dass es einen Monopolisten und Imperialisten namens Google gibt. Das ist ja so ein Klassenkampf, sprecht der doch sehr martialisch ist. Was ganz konkret wollen Sie ändern, wenn Sie dieses Recht vom Staat zugesprochen bekommen würden?
Am Beispiel der Aggregatoren wie Google, und da ist Google eben nur deshalb so präsent, weil sie diese unglaubliche und kaum noch umgehbare Marktmacht im Bereich der Suche haben und auch mit anderen Folgediensten wie Google News etc. zu etablieren suchen, dass aus der Monetarisierung unserer Inhalte den Verlagen zu fairen und gleichen Bedingungen ein größerer Anteil zufließt. Also nicht, dass Google um jeden Preis etwas zahlt, sondern aus der Monetarisierung durch Google ein Anteil an die Verlage gegeben wird.
Ich verstehe Ihre Position sehr gut, aber haben Sie auch persönlich Verständnis für die andere Seite, für Google, die sagen, passt auf, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt uns aussperren, wir könnten aber auch von euch für diese Dienstleistung der Zuführung von Usern ein gewisses Budget anfordern?
Verständnis im politischen Kampf und in der Verteidigung eigener Interessen natürlich, aber in der Sache glaube ich nicht, dass es sich um eine Ansicht hat, die sich auf Dauer durchsetzen kann.
Nun gibt es ja auch Stimmen im Netz, die sagen, naja, diese ganze Diskussion ist ein riesiges Ablenkungsmanöver. Die Zeitschriften und Zeitungsmacher wollen davon ablenken, dass ihnen es einfach nicht gelingt, ein adäquates Geschäftsmodell zu entwickeln. Was sind denn die Perspektiven an Geschäftsmodellen, mal abgesehen von eben dieser Frage, kriegen wir Geld von Google?
Die Erlössituation der Online-Presse ist schlecht. Wir müssen online präsent sein. Mit den Bezahlmodellen hat es nicht richtig funktioniert und funktioniert es zurzeit nicht. Es wird einerseits weiter versucht, solche Bezahlmodelle einzuführen auf bestimmten Wegen und das soll man natürlich nicht aufgeben. Und andererseits muss aber eben auch versucht werden, dort, wo unsere Produkte von anderen ausgenutzt werden, andere Wege der Monetarisierung zu finden. Im Übrigen, und das geht bei der ganzen Diskussion unter, handelt es sich beim Leistungsschutzrecht um ein Element aus einer Vielzahl von Maßnahmen, die auch von der Politik mit ergriffen werden muss, um die Rahmenbedingungen für die Presse zu verbessern und jedenfalls nicht zu verschlechtern.
Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa und Medienpolitik beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Breitband, Netzmusik.
Und da geht's weiter mit Martin Riesel und mit unserem heutigen Studiogast. Marc Roos heißt er. Hallo Marc.
Hallo Martin.
Am Anfang haben wir dann schon mal von der akustischen Gitarre gehört und ein erstes Stück von seiner CD. Jetzt hören wir zunächst mal, bevor ich mit ihm spreche, noch ein zweites Stück und das heißt Heroin.
They think I am a fool, 'cause I give it all to you. Addicted deep inside, what can I do? All the loves and friends
doubts stay in the end. But the way you speak to me, I've never found.
Breitbandnetzmusik mit Heroin von Marc Roos. Der ist jetzt hier bei uns zu Gast im Gespräch, die ganze Sendung heute. Ein Titel war das von der CD Through a Hurricane of Frequencies. Marc Roos ist ein Nachwuchsmusiker, stammt aus Sachsen, ist richtig, ne?
Genau.
Du wohnst aber seit einiger Zeit in Hannover. Was machst du eigentlich, wenn du nicht Musik machst?
Ich studiere noch. Ich studiere in Hildesheim Kulturwissenschaften im Hauptfach Musik. Genau, das mache ich neben Musik.
Ja. Man hat jetzt an diesen beiden Stücken von der CD schon gehört, also ich kriege ja immer eine ganze Menge CDs, seit ich in Netzmusik mache, auch von Nachwuchsmusikern. Was mir eben an dieser CD vor allem aufgefallen ist, das ist eine ganz, also für eine Debüt-CD eine ganz beachtliche Produktion, wo ganz viele Stile unterschiedliche drin sind, aber auch vom Klang her finde ich wirklich beachtlich. Wie ist es zu dieser CD-Produktion gekommen?
Das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich einen Pool von Songs hatte, die ich in den letzten 5-6 Jahren geschrieben habe, immer im Kontext mit anderen Bands. Und die aber nie so richtig irgendwie Anklang gefunden haben bei diesen Projekten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt selber meine Platte damit. Und,
also alles wirklich ganz komplett alleine gemacht?
Alles ganz komplett allein gemacht.
Also jetzt nicht alle Instrumente selber gespielt, oder? Da waren schon ein paar Kollegen dabei.
Die ganze Produktion haben wir alleine gemacht mit befreundeten Musikern und Toningenieuren, genau. Und das Schöne an der Sache war, dass eine Produktion mit vielen Freunden und vielen Musikern war, die ich so kennengelernt habe während meiner ganzen Jahre als Musiker in verschiedenen Bands. Und ja.
Und das Ganze aber bisher völlig ohne Label, ohne Manager, ohne alles, oder wie
genau.
geht das?
Genau. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr dabei, dafür ein Label zu finden und eine Möglichkeit, die CD vielleicht auf den Markt zu bringen.
Ja, gut, über die CD, über die Situation sozusagen mit dem Label und mit wie du dich vielleicht selber vertreibst, reden wir dann in der nächsten Musikinsel. Wir hören nochmal einen Titel von dieser CD All Around You von Marc Roos.
Just so it's drifting away, drifting away. They're calling my generation. It breaks my heart to see confusion all around you and what it's doing to me. See what's going on, boy, all around you. Let those pictures in before they get you. Let those pictures in.
Wäre Facebook ein Staat, würde Facebook zu den fünftgrößten Staaten der Erde zählen. Auch Breitband finden Sie natürlich auf Facebook. Auf dem renommierten Theaterfestival Philly Fringe in Philadelphia, USA, wird zurzeit ein Stück namens Fatebook aufgeführt. Fatebook, Facebook, ja, logischerweise, Ähnlichkeiten sind Absicht. Der amerikanische Regisseur Whit McLaughlin bringt das soziale Netzwerk auf die Bühne. Wie das genau gehen soll, erklärt uns Gerd Brindel, denn er hat Whit McLaughlin getroffen.
Seit ein paar Wochen hat Facebook 13 neue Mitglieder. Der Jurastudent Clayton träumt von einer blonden Frau. Darren hat vor 9 Tagen gepostet:
Courtney hat mich morgens um 3 angerufen und geweint.
Courtney vor 10 Tagen:
Darren ist mein edler Ritter.
Andrew, ein Mormone auf Missionsreise, schrieb vor 48 Stunden:
Ich sage mich von den alten Göttern los.
Und die Australierin Julia stellt sich so vor:
Ich bin ein Ungeheuer, eine Mörderin.
I'm hiding under a blanket, so they don't hear me.
Aber bei Gruselfilmen versteckt sie sich unter der Bettdecke. Auf ihren Facebook-Videos singen die 13 Popsongs nach, greifen zur Gitarre oder stammeln Bekenntnisse in die Kamera.
Any man of mine better be proud of me. Even when I'm ugly, still better love me. And I can be late for a date, that's fine, but it better be on time.
Genauso wie Millionen von Facebook-Usern. Nur mit dem einen Unterschied, dass Clayton, Darren, Courtney, Julia und die anderen nur im Netz existieren. Sie sind Fiktion, gespielt von Schauspielern und ausgedacht von dem Theaterregisseur Whit McLaughlin.
Ich beobachte sie auf Facebook und gebe ihnen vor, was sie erleben, wie sie darauf reagieren sollen und wie sie mit den anderen kommunizieren sollen. Mal schreibe ich, sei aggressiver oder direkter.
Die Mitteilungen der rein virtuellen Facebook-User, ihre Kommentare, Videos und Fotos sind quasi der erste Akt eines Theaterstücks, dessen Handlung sich vage an Shakespeares Macbeth orientiert. Fatebook, Fate, Schicksalsbuch statt Facebook, nennt McLaughlin sein Projekt. Aber kann es so etwas überhaupt im Netz geben? Schicksal? Inklusive der sprichwörtlichen Schicksalsschläge?
Es ist, als ob man einen Doppelgänger seiner selbst erschaffen würde, einen Geist, der einen vollständig vertritt, der im Netz alles erleben kann, alles außer physischer Gefahr.
Was man stattdessen erleben kann, ist Instant Intimität.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich meinen ersten Sex im Internet mitbekam. Er bestand aus Satzteilen aus einem Chat. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich jenes. Aber es war unwiderstehlich, weil das ganze peinliche Hin und Her zwischen privat und öffentlich wegfiel. Da gab es keine linkischen, verlegenen Körpergesten, nur der unverstellte Zugang zum Allerinnersten meines Gegenübers.
Auch die 13 Facebook-Freunde gewähren umstandslos Zugang zu ihrem Innersten.
Mein Gott! Courtney ist schwanger.
Darren, vor 38 Stunden.
Darren, sag jetzt bitte nichts.
Courtney, vor 43 Minuten.
You really
Man umgeht alle Probleme aus dem realen physischen Leben,
sagt Whit McLaughlin über die Dramen im Internet. Der Bezug zur Realität kann immer nur behauptet werden, egal ob ein Regisseur im Hintergrund am Drehbuch schreibt oder ganz normale Facebook-User sich einfach nur interessant verkaufen wollen. Seit 12 Jahren bringt Whit McLaughlin mit seinen New Paradise Laboratories immer wieder Stücke heraus, in denen der Zeitgeist die Hauptrolle spielt. Er hat Playboy-Häschen auf die Bühne geholt, einen typisch amerikanischen Highschool-Abschlussball nachgespielt und die Utopien der Hippie-Generation zu einer Seifenoper umgeschrieben. An Fatebook interessiert den Regisseur aus Philadelphia vor allem der Schnittpunkt von Virtualität und Realität. Was passiert, wenn zum Beispiel die realen Personen hinter den Facebook-Freunden von Daryl, Julia und Courtney im richtigen Leben auf deren Darsteller treffen?
Wir ziehen von der Internet-Show auf die reale Bühne um. Zeit spielt mit einem Mal eine Rolle, alles wird komprimierter, zugespitzter, bis mit einem Mal der Strom ausfällt, die Rechner ausgehen und alle Simulationen zusammenbrechen.
Der zweite Akt von Fatebook, frei nach Shakespeares Macbeth, findet Anfang nächsten Monats in Philadelphia zum Philadelphia Fringe Festival in einem realen Performance-Raum statt. Ob bis dahin Dan und Courtney noch zusammen sind? Ob die Australierin Julia sich mit ihren düsteren Fantasien als shakespearesche Hexe entpuppt? Ob der Missionar Andrew oder der Jurastudent Clayton die Rolle des Königsmörders Macbeth übernimmt oder die seines Opfers? Und überhaupt, wie real ist die Welt im Netz? Statt einer Antwort zitiert McLaughlin Macbeth. Eine Metapher, geschrieben 450 Jahre vor dem ersten Facebook-Profil.
Leben ist nur ein wandelnd Schattenspiel. Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf. Voller Klang und Wut, das nichts bedeutet.
Breitband, Medien und Meinungen.
Laut einer Studie der Newspaper Association of America sind die Anzeigenerlöse amerikanischer Medien im Vergleich zum Vorjahr um ein knappes Drittel gefallen. Betroffen seien vor allem Printprodukte, zitiert der Branchendienst Media. Die allgemeine Erholung von der Wirtschaftskrise habe den Werbemarkt noch längst nicht erreicht. Bei der Bertelsmann-Tochter RTL Group sei der operative Gewinn um ganze 37% gefallen. Die ersten 6 Monate 2009 zählten zum miserabelsten, was Wirtschaftsauguren seit Jahrzehnten gesehen haben, so Media. Der japanische Technikhersteller Sony hat mehrere neue Lesegeräte für elektronische Bücher vorgestellt. Mindestens einer der E-Book-Reader soll auch in Deutschland vertrieben werden. Sony greift damit weiter den Marktführer Amazon an, dessen Lesegerät Kindle nur in den USA verkauft wird und mit einem proprietären Format arbeitet. Bereits vor 2 Wochen hatte Sony bekannt gegeben, das Angebot seines eigenen Online-Buchladens auf das sogenannte EPUB-Format umzustellen, das mit Geräten verschiedener Hersteller lesbar ist. Durch Pläne des Internetgiganten Google, künftig Millionen seiner eingescannten rechtefreien Werke als EPUB-Dateien anzubieten, dürfte das Format zum festen Standard, quasi zum MP3 der elektronischen Bücher werden, kommentiert Spiegel Online. Auch die angekündigten E-Book-Reader der Firmen Samsung, Plastic, Logic und Texter werden EPUB beherrschen. Ob sich Amazon ebenfalls öffnet, ist offen. Facebook ist zur meistbesuchten Internet-Community in Deutschland geworden. Die Reichweite des Weltmarktführers habe sich im vergangenen Quartal verdoppelt, so das Marktforschungsunternehmen Nielsen. Rund 6,2 Millionen Menschen hätten das soziale Netzwerk im Juli benutzt. Damit lässt Facebook den bisherigen Marktführer Wer kennt wen genauso hinter sich, wie auch die Netzwerke der VZ-Gruppe sowie MySpace, deren Wachstum eher stagniert. Aufgrund der Bemängelung gravierender Datenschutzlücken durch den kanadischen Datenschutzbeauftragten hat Facebook am Donnerstag angekündigt, seine Privatsphäre-Richtlinien zu verbessern. Dies betreffe vor allem die Eingabefelder für persönliche Daten sowie den Umgang mit Profillöschungen.
Breitband, Netzmusik.
Und da geht's weiter mit unserem heutigen Studiogast Marc Roos, zu Gast im Gespräch, ein Amateurmusiker, der eine eigene CD sozusagen ganz alleine produziert und verwaltet hat.
Verwaltet. Ja, auch Register schön. Angelegt, Ordner ja. angelegt, ins Regal gestellt.
So ganz klar, wie sich das gehört. Wir haben eben darüber gesprochen, über die Labelsituation. Marc, du hast alles ohne Label selbst produziert. Wie ist denn das eigentlich heutzutage als junger Musiker, wenn man irgendwie auch bekannt werden will? Will man eigentlich noch diesen Weg gehen, auch ein Label sich zu suchen, oder braucht man das gar nicht mehr unbedingt?
Man muss doch direkt ins Netz, oder nicht?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin doch eher so auf diesem klassischen Weg noch aus und bin noch am Suchen nach einem Label, jetzt wie gesagt schon seit einem halben Jahr. Weil ich auch immer merke, gerade wenn es um Konzerte geht, wenn es um Booking geht, dass es sehr wichtig ist, wenn einfach ein Label dahinter steht und ein gewisser Katalog an Bands, die ein Label mitbringt, bevor man überhaupt irgendwo spielen kann und die Möglichkeit hat.
Also da geht es dann ja mehr, jetzt gar nicht mal, CD kannst du alleine machen, hast du ja alleine gemacht, auch eine beachtliche, aber dann jetzt wirklich darüber hinaus bekannt zu werden mit Konzerten, da braucht man es wirklich noch irgendwie?
Ich glaube schon, ja. Sicherlich habe ich auch jetzt eine MySpace-Seite, ich habe auch eine Homepage. Aber ja, ich habe auch gemerkt, dass so diese Eigenvermarktung unheimlich viel Zeit und Akquise kostet, die einfach bei mir oftmals auch nicht vorhanden ist, weil ich auch so ein bisschen die Künstlerkrankheit habe und sagen, ich möchte meine Songs machen, ich möchte musizieren und um den Rest eigentlich mich nicht so richtig kümmern müssen. Und es ist aber doch schon sehr viel Zeit, was da drauf geht.
Wie ist das mit deiner Homepage und der MySpace-Seite? Das machst du dann selber oder hast du da Freunde für?
Da habe ich Freunde für, die mir da helfen und mich da unterstützen.
Aber ist es nicht so, dass viele Musiker heutzutage sagen, naja, die Möglichkeit, übers Netz zu veröffentlichen, schafft uns so viel Aufmerksamkeit, die hätten wir vorher nie bekommen, wenn wir quasi nur analog und nur mit einem Label unterwegs gewesen wären. Ist das nicht auch eine Riesenchance für euch?
Es ist schon eine Riesenchance, nur jetzt in meiner Situation, ich bin mir oftmals auch gar nicht bewusst, was es alles für Möglichkeiten gibt, da sich reinzustellen. Und dann
kann ich dir dringend Breitband empfehlen, das ist eine Sendung in Deutschlandradio Kultur. Die machen viel Netzmusik und Christi die heißesten Tipps.
Ja. Aber ich merke, dass es auch ein Riesenangebot gibt und man weiß immer nicht, was ist seriös, was ist nicht seriös. Und das eine ist das Reinstellen von Musik und Videos, das andere ist aber auch die Pflege, dass man auf den ganzen Portalen, wo man vertreten ist, sich dann auch kümmert, dass aktuell ist, dass man Kontakt hat zu den Leuten, die vielleicht Kommentare schreiben oder so. Und das ist halt auch sehr zeitintensiv und...
Wir reden gleich weiter mit Marc Roos über seine Musik und über seine Situation im Netz sozusagen. Jetzt wollen wir ihn erst mal hören. Er hat ja seine Gitarre mitgebracht und spielt uns einen Titel in der akustischen Version, der auch auf der CD zu finden ist. Und der heißt Don't Lose Yourself.
Come on, no restless plan.
Breitband. Besprechung.
HelpMeInvestigate.com, so heißt ein neues Crowdsourcing-Portal in den USA, das den Journalismus, insbesondere den Lokaljournalismus, retten will. Crowdsourcing, digitaler Lokaljournalismus, wie das alles geht, besprechen wir jetzt hier mit Jan Steger. Er ist bei mir zu Gast vom Fachmagazin Drehscheibe, ein digitales Lokaljournalismusformat, kann man das so sagen, Herr Steger?
Es gibt uns auch noch einen Print, also wir sind ein monatlich erscheinendes Magazin und haben natürlich auch eine Website.
Sie machen monatlich Lokaljournalismus? Nein.
Wir berichten über Lokaljournalismus und stellen sozusagen gute Ideen aus dem Lokaljournalismus vor.
Okay, vielleicht können Sie uns mal zu Beginn dieses Portal helpminvestigate.com kurz erklären. Crowdsourcing-Journalismus, wie soll das eigentlich gehen?
Also Crowdsourcing, das ist ja ein Modell, dass man bestimmt sozusagen etwas an die Menge outsourced. Also man gibt sozusagen eine Frage in die Menge und lässt sie von den Nutzern im Internet beantworten. Und alle arbeiten gemeinsam sozusagen daran mit, eine befriedigende Antwort auf die Recherchefrage zu finden. Diese Website Help Me Investigate ist von dem britischen Blogger und Professor für Online-Journalismus Paul Bradshaw ins Leben gerufen worden. Und die Idee dahinter ist, sozusagen in einem begrenzten lokalen Gebiet, hier geht es um Birmingham und die Region, dass dort Nutzer Fragen reinstellen können. Das kann zum Beispiel sein, warum wurde bei mir in der Straße ein Baum gefällt? Ich möchte mal die Hintergründe erfahren. Und alle in diesem Gebiet, die auf der Website aktiv sind, helfen mit, diese Fragen zu beantworten. Im besten Fall entsteht daraus eine Geschichte, sozusagen die Recherche lohnt sich und die kann dann auch veröffentlicht werden, entweder auf der Seite oder halt in einer lokalen Zeitung in dem Gebiet.
Jetzt habe ich ja gesehen, auf Ihrer Seite Drehscheibe ist von Jeff Jarvis ein Artikel veröffentlicht, ja, den er auf seinem eigenen Blog Bass Machine veröffentlicht hat. Grundthese ist eigentlich mehr oder weniger, in Zukunft werden die Verlage für Lokaljournalismus nicht mehr selber Reporter bezahlen, sondern sich als Plattform zur Verfügung stellen. Hm. Wie soll dieses Modell ganz genau aussehen?
Also das Modell von Jarvis ist ja immer, dass er sagt irgendwie, do what do you best and link the rest. Also er meint irgendwie, eine Zeitung oder ein Medienhaus muss heutzutage nicht mehr alle Informationen selber generieren, sondern kann darauf zugreifen, wenn sie eh schon im Netz veröffentlicht wurden, und kann darauf verlinken. Im Lokalen haben wir allerdings das Problem, dort gibt es oft nicht so viele Quellen, die schon irgendwas recherchiert haben, irgendwas ins Netz gestellt haben. Das heißt, dort sind wir weiterhin auf die Arbeit der Lokaljournalisten angewiesen, die natürlich die Zeit und dafür auch bezahlt werden, dass sie sozusagen relevante Informationen für die Leute in dem Verbreitungsgebiet auch zur Verfügung stellen.
Aber genau da scheint ja das Problem zu liegen. Wir brauchen einen Lokaljournalismus von kompetenten Lokaljournalisten, der muss finanziert werden. Das ist das Problem. Er kann kaum noch finanziert werden. Die meisten Lokalzeitungen bringen Mantel. Das heißt, sie bringen das, was sie mit vielen Zeitungen in der Region verbindet, was vom gleichen Verlag kommt, und dann kommen oft einfach nur Agenturmeldungen. Wie wird denn in Zukunft, wenn er denn digital werden sollte, der Lokaljournalismus, wie wird er denn bezahlt?
Das Problem der Bezahlung, das hat ja nicht nur der Lokaljournalismus, sondern der Journalismus insgesamt, aber natürlich muss man ganz stark über die Nutzereinbindung dort gehen. Und das ist ja auch diese Idee von HelpMeInvestigate.com. Und das ist auch ein Format, was auch deutsche Lokalzeitungen schon anstreben im Netz, ihre Nutzer, ihre Leser einzubinden. Das heißt,
also der berühmte Bürgerreporter.
Der berühmte Bürgerreporter. Es gibt da Modelle wie myheimat.de oder auch, dass Twitter mittlerweile als Rechercheplattform genutzt wird, um Informationen zu generieren. Also was sozusagen, wenn der Lokaljournalismus immer weniger Geld zur Verfügung hat, dass sozusagen immer weniger Manpower auch hat, um professionelle Recherchen durchzuführen, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann ich Informationen generieren? Und da ist natürlich ein einfacher Weg, die Leute direkt anzusprechen. Und das kann man im Netz besonders gut.
Okay, das ist dann dieser berühmte User-Generated Content, genau. Ja, also der Inhalt, der von Nutzern generiert wird. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin hier Medienhaus, Lokaljournalismus, ich schicke keine Reporter mehr in die Fläche raus, weil ich sie nicht bezahlen kann, sondern habe sie im Haus sitzen und sie sollen die vielen Quellen, die es gibt, Twitter-Meldungen, Blog-Meldungen, was auch immer, sollen sie sozusagen sichten und auf Qualität prüfen. Auch die müssen ja bezahlt werden, diese Redakteure. Kommt dann irgendwie Geld rein? Wo kommt denn überhaupt Geld rein in diesen Kreislauf?
Also momentan verdienen natürlich die Zeitungen noch über die Printausgabe ihr Geld.
Ja, Abos und so
Verkauf. Über Abos, so, genau, Einzelverkauf und so weiter. Es wird ja nach Wegen gesucht, wie man auch sozusagen die Inhalte im Netz, die man jetzt frei zur Verfügung stellt, monetarisieren kann. Und alle Ansätze sind bis dato gescheitert. Also Paid Content, das heißt, dass man Nutzer für Artikel bezahlen sollen, hat sich nicht durchgesetzt. Die Werbeeinnahmen fließen im Netz noch nicht so. Und man versucht natürlich aber langfristig im Netz auch irgendwie über Werbung Geld zu generieren und an Land zu ziehen. Und da kann man natürlich auch speziell jetzt in den sublokalen oder mikrolokalen Anzeigenmarkt reingehen. Also sozusagen der Fleisch an der Ecke, der sich eine Anzeige nicht in der Tageszeitung leisten kann, aber vielleicht eine günstige auf der Website der Zeitung. Und über dieses Finanzierungsmodell dann weiterzugehen.
Der Philosoph Habermas hat ja vor einiger Zeit eine Debatte angestoßen mit Blick auf den damalig anstehenden Verkauf der Süddeutschen Zeitung. Man bräuchte eine öffentlich-rechtliche Zeitung, weil Presse eben für die Demokratie konstituierend sei. Nun kann man sagen, naja, die großen Player, Süddeutsche, Bild, Welt, Frankfurter, sind alle einigermaßen auch in sicheren Gewässern unterwegs. Aber gerade der lokale Journalismus, der ist doch bedroht. Können Sie sich so ein öffentlich-rechtliches Modell vorstellen für den Lokaljournalismus?
Viele Verlage, glaube ich, können sich das nicht vorstellen. Es ist natürlich immer die Frage, ob man...
Oder wollen sich das vielleicht auch nicht vorstellen? Ich habe das Gefühl, aber in Zukunft sind sie eigentlich genötigt, irgendwann mal nach dem Staat zu rufen.
Es ist natürlich die Presse sozusagen als vierte Macht. Die soll natürlich unabhängig bleiben. Und wenn man die auch über eine öffentlich-rechtliche Finanzierung anbindet, hat man natürlich immer das Problem, dass man dann unter Umständen diese Unabhängigkeit auch gefährdet. Und als privatwirtschaftliche Unternehmen funktionieren diese Zeitungen ja noch. Und gerade die Lokalzeitungen haben natürlich einen Riesenvorteil. Sie können Informationen zur Verfügung stellen, die andere nicht zur Verfügung stellen können. Also sprich, wenn Spiegel Online eine Meldung hat im Überregionalen, die haben vielleicht viele. Aber die Meldung direkt jetzt hier aus irgendwie Berlin-Neukölln, die hat unter Umständen nur das lokale Medium, was dafür zuständig ist.
Andererseits haben natürlich die lokalen Akteure auch schwere Konkurrenz. Mittlerweile ist sogar YouTube so weit, dass sie lokal bezogene Nachrichten anbieten. Ja. In den USA kann man nach seiner Postleitzahl suchen und dann werden einem Meldungen ausgegeben, die in den dortigen News-Channeln erscheinen, die im Umfeld stattfinden. Ist das so eine Alternative zum Lokaljournalismus, wie wir ihn heute kennen?
Es ist vielleicht eine Bereicherung, es ist keine Alternative.
Keine Konkurrenz.
Also es ist keine Konkurrenz, es ist eher komplementär, dass man das als zusätzliches Angebot nutzen kann. Es gibt ja auch die zahlreichen Place-Blogs, also Blogger, die sich damit auseinandersetzen. Und,
also Place-Blogs müssen wir erklären, sind sowas wie Ruhrbarone.de, also Blogs, die sich ganz stark mit ihrer Region oder ihrem Ort beschäftigen.
Kiez einer Straße
beschäftigen. Hauptstadtblock hier in Berlin
Richtig.
Beispielsweise, ja.
Und das ist sozusagen noch ein zusätzliches Modell. Es wird aber nicht ausreichen, grundsätzlich nur auf diese Modelle sich zu verlassen.
Jan Steger, Redakteur von der Drehscheibe. Ihr Portal ist erreichbar unter drehscheibe.de.
Drehscheibe.org.
Drehscheibe.org, selbstverständlich. Was für ein fataler Fehler. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Gern.
Hier geht's weiter mit Musik.
Breitband. Netzmusik.
Und da geht's auch in der dritten Runde um einen Nachwuchsmusiker, der eine CD selbst produziert hat und sie ganz alleine im Netz vertreibt. Marc Roos, wir hören noch einen Titel von dieser CD, meines Erachtens der beste, These Things Never Last, mit Marc Roos.
Every now and then I catch you dreaming of the past. Days when million butterflies rushing through our heads. Endless nights weren't meant to sleep, saw in each other's eyes. Arcane bliss behind shy angels' tea, this feeling would never die. Although we knew before, these things never last. These things never last. Strange how quick such things cool down, and his promises and dreams. You've got to grab as hard as you can before they slip out your hand. When a mask falls, shadows behind the wall. Will you still love me as much as I love you, if you really know me at all? And we both knew before, these things never last.
Thank you. Doesn't it feel good to be loved? Isn't there a spring after a fall? So shall we get ourselves together before we regret and break each other's hearts? And I know this love will last.
Netzmusik im Breitband beim Deutschlandradio Kultur mit These Things Never Last von Marc Roos. Ein Titel von seiner CD, die heißt Through a Hurricane of Frequencies und die kann man sich auch über die Website von Marc Roos bestellen. Da sage ich mal, wie das geschrieben wird, Marc mit C, Roos mit O-U. Also www.marcroos.de. Marc, du bist selbst hier im Studio. Wie geht das, dass man sich eine CD bestellen kann dann?
Das kann man auf der Homepage, markroos.de oder .com. Und da ist direkt ein Formular, wo man sich eine CD bestellen kann, wenn man das möchte.
Aber du willst dann natürlich auch verdientermaßen ein bisschen Geld dafür haben.
Es gibt, ja. Kostet 12 Euro für 13 Songs auf der Platte.
Und die kriegt man dann ganz normal in CD-Form bestellt, auf digitalen Wege nicht?
Noch nicht auf digitalen Wege, ist alles bis jetzt noch CD, schönes Cover, schönes Booklet.
Gibt es denn auf deiner Seite Downloads oder gibt es da Streams oder so? Bietest du was Digitales an, um den Leuten sozusagen einen Geschmack zu geben oder so ein paar Bonustracks zu geben oder sowas?
Das gibt es auf MySpace, natürlich habe ich auch eine MySpace-Seite. Da sind so einige Songs drauf, alte, neue Songs.
MySpace-Seite ist schon Pflicht, kann man sagen, heute schon für Musiker, Pflicht, oder?
Ja. Okay. Ich glaube auch. Also wenn ich neue Musiker suche, kennenlerne, dann geht das auch immer als erstes über MySpace bei mir. Auch.
Es gibt ja nur eine ganze Menge Musikplattformen im Netz, die wir hier auch ab und zu mal vorgestellt haben. Wettbewerbe, wo man online sich bewerben kann und Songs hochladen kann und sowas. Hast du Interesse an sowas? Machst du sowas bisher?
Ich mache das schon, wenn ich davon Wind bekomme. Oftmals liest man das ja auch in Musikmagazinen, dass da so einen Wettbewerb gibt, wo man sich bewerben kann. Ich mache das schon. Allerdings, wie ich vorhin schon gesagt habe, fehlt mir manchmal so ein bisschen der Zugang. So, weiß manchmal nicht genau, was es alles überhaupt gibt, was es für Möglichkeiten gibt, auf einfachem Weg sich da zu präsentieren. Und das aber auch mit einem gewissen Niveau und nicht jetzt einfach nur zu Hause die Kamera hingestellt und mal schnell was vor der Linse eingespielt.
Ja, eben, auf diesen Musikplattformen findet man ja alles möglich. Da findet man wirklich gruselige Videos von irgendwelchen Bands, wo man den Eindruck hat, die stehen seit 2 Wochen im Übungsraum und wagen sich aber schon sehr mutig musikalisch und mit wackeligen Bildern
hinaus. Und haben 2 Wochen nicht geschlafen.
Sehen zumindest so aus. Das ist nicht dein Weg, wie ich höre.
Nee, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt auch vor, ein Musikvideo zu machen, aber ich möchte mich dann schon auch richtig zusammensetzen mit jemandem, der vielleicht doch so ein bisschen Regie dazu macht, auch Kostüm, vielleicht was vorbereitet. Ich möchte schon, dass es ein bisschen auf einen professionelleren Weg geht und ja, auch das zu meiner Musik auch passt.
Ja, auch wenn es das klassische Musikfernsehen nicht mehr gibt, ein Video ist ja auch gerade bei Musikplattformen schon eine Voraussetzung, auch oftmals, um überhaupt dabei zu sein.
Ja, ne? Also wenn man keins hat, dann ist manchmal so eine Bewerbung einfach hinfällig.
Ich würde mit dir gerne mal über diese rechtliche Situation sprechen. Wir haben hier in den letzten Wochen hier in Breitband über die rechtlichen Friktionen gesprochen, die sich im Musikbusiness gerade zeigen. Es gibt ja seitdem die digitale Revolution oder Evolution zu beobachten ist, doch einige Verschiebungen der Gewichte. Es gibt eine ganze Reihe Musiker, die sagen, nein, ich möchte nicht länger sozusagen gebunden sein an GEMA-Recht beispielsweise. Ich möchte frei sein, meine Musik an verschiedenen Orten unter verschiedenen Bedingungen anzubieten. Es gibt ein Alternativmodell zur GEMA, das ist die CC, Creative Commons Lizenz. Ich als Musiker sozusagen kommuniziere im Netz auf meiner Seite, diese Musik ist unter bestimmten Bedingungen downloadbar, verwendbar, remixbar. Es gibt so verschiedene Abstufungen bei diesem CC-Recht. Wie ist das für dich? Du hast ja gesagt, du strebst eine Platte an bei einem Plattenvertrag. Damit wärst du ja auch gebunden an die GEMA. Ist das für dich kein Problem?
Tja, ich bin bis jetzt noch nicht bei der GEMA, ich bin bis jetzt noch nicht gebunden an irgendwelche Sachen.
Und nur mal als Beispiel, also wenn du eine Platte machst, dann gibst du ja deine Rechte an den Rechteverwerter ab, also Sony Music, sagen wir mal, die geben das, melden das bei der GEMA an und dann kannst du nicht mehr entscheiden, dass deine Musik auf einer Party von Freunden läuft oder in der Kneipe von einem Kumpel. Ist das nicht eine Begrenzung, die ein bisschen kritisch ist?
Ja, schon. Wahrscheinlich bin ich einfach bis jetzt da noch gar nicht so weit gekommen, das ist einfach.
Und so die Kontaktaufnahme zu anderen Musikern, du hast ja davon gesprochen, dass du in verschiedenen Ensembles, Bands gespielt hast. Ist denn da die Digitalisierung eine große Erleichterung? Weil früher war es ja so, ich bin in der Provinz groß geworden, da hat man irgendwo ans schwarze Brett einen Zettel gehängt an der Schule, suche Schlagzeuger. Dann gab es in der ganzen Region zwei Schlagzeuger, die beide nur Speed Metal spielen wollten und sonst nichts. Das war immer das Problem. Und Grunge war halt nicht. Und ich kann mir vorstellen, über das Netz kann man wesentlich schneller sowohl Kontakte finden, als auch vielleicht dann Inspiration sogar unmittelbar. Wie ist das für dich?
Das auf alle Fälle. Gerade eben durch MySpace, wo sofort eine ganze Liste von Freunden aufgezählt ist, wo man vielleicht ungefähr eine Ahnung hat, ja, die gehen auch musikalisch in die Richtung, schaue ich mal vorbei. Ist schon nicht schlecht, aber dennoch bin ich der ganzen Sache immer etwas kritisch gegenüber, weil ich mich auch selber dabei ertappe, so das alles so unheimlich schnell, unwillkürlich zu konsumieren. So einfach einen Song anzuklicken und nach einer halben Minute dann einfach schon sagen, okay, nee, ist nicht so meins und habe immer noch das Gefühl, wenn ich mir wirklich eine Platte kaufe und mir wirklich die Band anhöre, dann höre ich die CD durch. Und
ich höre da schon eher so, sagen wir mal, den wahren Künstlergeist durch, der jetzt diese digitale Häppchenkultur doch ziemlich stark ablehnt, ne?
Ja, muss ich schon sagen.
Ja. Offenbar hast du den Eindruck, dass es so eine Art Entwertung ist, die da stattfindet, weil alles verfügbar ist, jederzeit überall, dass es man offenbar den Raum nicht mehr hat, um sich wirklich sozusagen auch inhaltlich, mental der Musik zu widmen, auch als Hörer.
Auch wenn zum Beispiel auch ein Konzept hinter so einer Platte steht oder hinter solchen Songs, in einer Abfolge von Songs, das ist halt, denke ich mal, digital nicht mehr so gut nachvollziehbar, wenn man einfach nur mal so sich die Bits raussucht, die man vielleicht mag von dem Künstler.
Ganz kurz von mir, Frage mit bitte um eine kurze Antwort, weil die Zeit ein bisschen drängt. Wir haben so eine kleine Reihe, die heißt, was ist das Netz? Was ist das Netz für dich?
Was ist das Netz für mich? Gute Frage. Die Möglichkeit, mich zu präsentieren, ja. Zu zeigen, was ich kann, was ich mache, auf eine einfache Art und Weise.
Zum Beispiel hier heute im Deutschland Radio Kultur, also A&Rs dieser Welt oder Label Manager. Hier sitzt noch ein Musiker, der auf euch wartet und der das Talent hat, durchaus mehr zu machen. Wir hören zum Schluss noch einen Titel gleich von ihm, live nochmal mit akustischer Gitarre.
Vorher sagen wir Tschüss. Nach uns kommt die Deutschland-Rundfahrt heute von der Hochrhön, sehr empfehlenswert.
Unter dem schönen Titel Trollblume und Silberdistel, Birkhuhn und Rhönschaf.
Das muss man hören, Sie merken es sofort. Mein Name ist Markus Heidmer, ich sage Tschüss und wir haben noch ein bisschen Musik.
Ich wünsche dir auch noch ein wunderschönes Wochenende. Marc, einen Titel noch von dir, wie heißt der?
Cold Feet heißt der.
Cold Feet, ein schönes Wochenende noch. Bis dahin. Tschüss.
You've been running after dreams for the most of your life. Let it stop the train, let it jump on for a ride. Let it go, think for yourself and go back where you belong. It's time to walk this road alone. Hard on yourself, and you've got nothing to lose. Take a sniff of love and its possibilities. Although it might not be your time right now, you sure find out. Why you aim so high? Hollywood is falling. Life like yours, don't you think it's pretty much okay? Reaching out for the stars, something you probably can stand. And it's breaking your heart every time that you understand.